Ich habe eigentlich nur zwei Folien. Schönen guten Morgen denen, die ich noch nicht begrüßt habe. Wir freuen uns, auch heute Morgen wieder hier zu sein. Es ist noch nicht so lange her, dass wir zum letzten Mal hier waren. Und ich habe auch noch ein Lied mitgebracht. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ein altbekanntes Lied, das haben wir früher gerne gesungen. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Diesem unbefriedigten, sorglosen Suchen steht ein Wort Gottes gegenüber, das zum Ausdruck bringt, was einen empfindet, der das Wirkungsfeld des Wortes Gottes in seinem Leben zu verstehen scheint. Es gibt so einen Vers, den stelle ich meinen Predigten ab und zu mal gerne voran und den habe ich heute hier auch mitgebracht. Das ist nicht der Predigttext, aber diesen Vers stelle ich hier gerne auch wieder der Predigt voran. Psalm 119, 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Das ist die beste Herzenseinstellung, dem Wort Gottes zu begegnen. Und ich bin sicher, dass wir alle heute Morgen hier sind, weil wir es kaum erwarten können, dem Wort Gottes etwas für unser Leben abzugewinnen. Umso mehr freue ich mich, den schönen Rahmen mit den schönen Liedern zur Ehre Gottes zu ergänzen. Heute Morgen in der Hoffnung, dass jeder unter uns ein Stück Beute findet, wie der Psalmschreiber uns hier das mitgibt und dass wir uns darüber freuen können. Der eine mag sagen, ich freue mich immer, wenn ich in Gottes Wort eine Verheißung zugesprochen bekomme. Ein anderer sagt vielleicht, ich freue mich immer, wenn ich in Gottes Wort eine neue Wahrheit für mich entdecke. Und doch ist der Wirkungsgrad des Wortes Gottes, geht er weit über Erkenntnis und Verheißung hinaus. Und genau das ist meine Frage heute Morgen. Auf welcherlei Weise wirkt das Wort Gottes in unser Leben hinein als Christen? Das Wort Gottes wirkt nämlich nicht immer nur als Verheißung oder als Erkenntnis, sondern wenn wir den Zusammenhang unseres 162. Verses betrachten, im Psalm 119, dann merken wir, dass der Psalmschreiber, als er von der Freude am Wort Gottes schrieb, eigentlich in Angst, in Not und Verfolgung war. Und trotzdem freut er sich am Reden Gottes. Er weiß auch, dass Gott durch Umstände und Führung zu ihm redet. Manchmal sanft, manchmal weniger sanft. Dabei ist auch interessant zu sehen, dass Gottes Wort immer eine Reaktion hervorruft, die auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Und wir sehen Menschen in der Bibel, die ihr Herz verstocken, andere werden durch Gottes Rede zur Buße und zur Umkehr geleitet und sie werden befreit und froh, andere werden traurig. Da denke ich an den reichen Jüngling, der fragte den Herrn Jesus, wie er denn in das Reich Gottes kommen kann. Und der Jesus sagt ihm, ja, halte die Gebote. Na, welche denn? Und er hat ihm einige aufgezählt. In Matthäus 19 nennt Jesus ihm einige Gebote, die sich auf das Zwischenmenschliche beziehen. Und er sagte, dieser junge Mann, die habe ich alle gehalten. Und das steht in den synoptischen Erzählungen anderer Evangelien, dass Jesus ihn lieb gewann. Und dann verlangt Jesus von ihm, Er soll alles verkaufen, was er hat, sein Geld den Armen geben und ihm nachfolgen. Und damit führt er die Gebote ins Feld, die unsere Gottesbeziehung regeln. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Er ruft ihn in seine Nachfolge. Gott selbst. In einer Diskussion mit den Pharisäern, da wurde Jesus gefragt, ja, welches ist denn das größte Gebot? Und da sagte in Markus 12, antwortete Jesus ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn deinem Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist keines der Gebote. Merken wir, ja, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach, sagt Jesus. Gott ruft ihn zu einer Entscheidung auf. Dieser junge Mann ging traurig davon. Was ihn wohl traurig machte, war die Entscheidung, die er treffen musste, in seinem Leben Gott über alles zu stellen. Dazu war er noch nicht bereit. Und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, also hingehen und das Geld unter den Armen verteilen. Ja, für diese zwei größten Gebote war er wohl noch nicht bereit. Das Zwischenmenschliche, das war alles in Ordnung. Also nochmal, manche werden froh, wenn sie sich angesprochen fühlen, andere werden traurig. Und dann gibt es auch Menschen, die werden wütend, weil sie Gott für Verluste oder Missgeschicke in ihrem Leben beschuldigen. Sie sagen, wie kann ein liebender Gott sowas zulassen? Und mal ehrlich, es gibt doch viele solche Situationen in unserem Leben, wo wir so eine Frage zumindest mal durch den Kopf geht. Und die Bibel zeigt uns, wie Gott sehr individuell durch sein Wort in unser Leben hineinwirkt. Ich habe einige verschiedene Wirkungsweisen entdeckt, von denen die Bibel selbst Zeugnis gibt. Und ich kann natürlich heute nicht zu jedem was sagen, aber einige davon möchte ich schon mit euch zusammen anschauen. 4 an der Zahl. Also die Frage, die unser Thema bestimmt, lautet Eigenschaften des Wortes Gottes, als was Gott in unser Leben hineinwirkt. So habe ich jetzt mein Thema heute Morgen formuliert und ich muss zugeben, das war da recht unkreativ von mir. Es ist mir irgendwie ziemlich schwer gefallen, das, was ich heute mitteilen will, in einen kurzen, plakativen Titel zu fassen. Vielleicht gelingt es euch am Ende der Predigt besser. Gottes Wort will in unser Leben hineinwirken und ihm werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Gott will uns mit seinem Wort, mit seinem Wort alle erreichen. Und da wir so unterschiedlich geschaffen sind, benutzt Gott eben auch unterschiedliche Weisen, um uns damit zu konfrontieren. Manchmal benutzt Gott aber auch verschiedene dieser Eigenschaften im Leben des Einzelnen. Ups. Gottes Wort wirkt in unser Leben als Wahrheit. Eine der häufigsten Aussagen der Heiligen Schrift über sich selbst ist Wahrheit. Damit wären wir dann auch bei der ersten dieser Eigenschaften. Ich habe Logos in Bezug auf Wahrheit angefragt. Ich habe das so formuliert, Wahrheit in Bezug auf das Wort Gottes. Und es hat mir 86 Bibelverse ausgegeben. Zwei davon möchte ich heute Morgen hervorheben. In Johannes 17, Vers 17, da sagt Jesus selbst in seinem Gebet, in dem hohepriesterlichen Gebet, vor seiner Kreuzigung: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, das sagt unser Herr Jesus Christus im Gebet zum Vater. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und im Psalm 119, zwei Verse vor unserem Eingangsvers, den ich vorhin gelesen habe, mit der Freude an Gottes Wort, steht zwei Verse davor in 119, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Dass Gottes Wort Wahrheit ist, ist von zentraler Bedeutung für unser Schriftverständnis und für seine Auswirkungen auf unser Leben. Wenn Jesus Christus zur Mitte unseres Lebens wird, dann wird Gottes Wort zum Maßstab aller Wahrheit, dem sich unser ganzes Wissen und Denken beugt. Dann sagt nicht der Mensch, was in der Bibel richtig und falsch ist, was machbar und nicht machbar ist, sondern Gottes Wort sagt mir, was machbar und nicht machbar ist, was in meinem Denken und in meinem Herzen richtig und falsch ist. Und dieser Faktor ist wichtig in Bezug auf Autorität der Bibel über unser Leben. Wisst ihr, wenn die Bibel nur Menschenwort ist, oder auch nur zum Teil, dann bestimmt der Mensch, was Wahrheit ist. Und diese von Menschenweisheit bestimmte Wahrheit ist meistens so das schön geschmückte Pferd, mit dem der Teufel die Lüge auf den Markt bringt. Ist das Wort aber sowohl in geschichtlicher als auch in geistlicher Hinsicht Wahrheit, dann und nur dann wird sie für mein Leben zu einem Meilenstein der Veränderung. Und deswegen sagt Jesus: Heilige sie in der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Aletheia, alles, was nicht verborgen ist, was der Wirklichkeit entspricht. Also im Umkehrschluss, alles, was verborgen ist oder was man zu verbergen versucht, entspricht nicht der Wahrheit, sondern ist Lüge, ist Sünde. Das hat der Martin vorgelesen in den Versen in Johannes Kapitel 3, stand in Vers 20, glaube ich, war das ja so ähnlich formuliert. Heilige sie in der Wahrheit. Ein geheiligtes Leben entspricht dem Willen Gottes. Und da der Wille Gottes in der Bibel geoffenbart wurde, entspricht ein Heiligungsleben eben dem Maßstab der Bibel, also der Wahrheit. Und wenn wir uns in diesem Rahmen der Wahrheit bewegen, in diesem Rahmen des Wortes Gottes, das von sich behauptet, die Wahrheit ist, dann werden wir gesegnet. Und das gilt für alle unsere Lebensbereiche. Das gilt für unsere Steuerpolitik, ja, das gilt für unser Berufsleben, das gilt für unser Eheleben, für unser Sexualleben, für unser, in allen Bereichen des Lebens. Wenn wir uns in diesem Rahmen, den das Wort Gottes uns gesteckt hat, bewegen, im Rahmen der Wahrheit, dann dient es dazu, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Auch wenn das manchmal einen anderen Anschein hat, trotzdem wird sich dieser Weg immer lohnen. Sobald der Rahmen der Bibel übertreten wird, denkt man egozentrisch und sucht eigene Befriedigung. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, damit wir glücklich werden. Und Gottes Wort wirkt in unserem Leben als Spiegel. Das ist eine andere Wirkungsweise des Wortes Gottes, der Spiegel, der offenbart Verborgenes. Und dazu steht in Jakobus Kapitel 1, 23 bis 24, wer Gottes Wort nur hört, aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. An wen richtet sich denn dieser Vergleich des Wortes Gottes mit einem Spiegel? Jakobus zeigt in diesem Abschnitt, dass es einen Menschen nicht automatisch zu einem Kind Gottes macht, wenn er gerne Predigten hört. Man kann die gesündesten, geistlich korrektesten und erbaulichsten Predigten allergrößten Gottesmänner hören, sie gerne hören und man kann doch verloren gehen. Wie ist das möglich? Was sieht man in einem Spiegel? Sich selbst. Gottes Wort zeigt mir auch nicht nur, wie ich bin, sondern es zeigt mir auch, wie ich sein sollte. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Spiegel zu Hause, da guckt ihr rein und ihr seht, dass ihr zerzauste Haare habt. Und dieser Spiegel zeigt euch so in einem Hintergrundbild, wie die Haare sitzen sollten. Wäre das ein Spiegel für euch? Ich war mal, oder wir waren mal mit unseren Kindern so in der Teenagerzeit, einige Jahre schon her, auf einer Phänomenta, so eine physikalisch-technische Ausstellung. Und da gab es so einen Spiegel. Da saß der war in der Mitte und einer saß auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. Und Manuel und ich saßen uns gegenüber. Manuel ist unser ältester Sohn. Und da waren dann zwei Lichtschalter. Und mit diesem Lichtschalter, da konnte man dann, wenn man an dem gedreht hat, man hat zuerst sein eigenes Bild in diesem Spiegel gesehen. Und wenn man dann gedreht hat, dann wurde das schön langsam durch den Lichteinfall und durch technische Raffinesse schön langsam das Bild von dem, der dahinter saß, sichtbar und durchscheinend eben durch das eigene Bild zuerst, ja, und dann durchscheinend. Und das war so interessant zu sehen, ja, wenn der Manuel da dran drehte, na, dass das Bild dann seines Vaters dann, dass er schön langsam sich veränderte in das Bild seines Vaters. Wow, habe ich gedacht, welch ein Beispiel für unser geistliches Leben. Ja, wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes gucken und wir sehen, wie wir eigentlich sein sollten. Wir sehen im Hintergrund, je mehr Licht auf unser, auch durch diesen Spiegel auf unser Leben fällt, ja, dass mit der Zeit das Licht des Vaters oder das Bild des Vaters im Hintergrund zu sehen ist. Wow, das wünscht man sich doch. Ich glaube, manche gäbe ein Vermögen her, um so einen Spiegel zu besitzen, der einem zeigt, wie man sein soll. Manchem würde es allerdings anders gehen. Ich würde, glaube ich, schnell wieder loswerden wollen, wenn er mir zeigt, wo ich überall ein bisschen was zu viel drauf habe. Ja, aber dieser Spiegel zeigt mir doch wirklich, dass ich durch bloßes Hineinschauen das nicht erreichen kann, was ich sein soll. Jakobus will uns hier deutlich machen, dass das Wort Gottes als Spiegel eine Norm vorgibt, die beschreibt, wie ein Mensch, der wirklich wiedergeboren ist, sein sollte. Und in den Spiegel des göttlichen Wortes hineinschauen, bringt eine Verpflichtung mit sich. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Also, es bringt nichts, in diesen Spiegel nur hineinzuschauen, wenn ich das nicht umsetze in meinem Leben. wenn ich da nicht bereit bin, mein Leben darauf einzustellen, mein Leben damit abzustimmen. So wie Manuel in den Spiegel hineingeschaut hat und nur der ist wirklich wiedergeboren. Das ist ein, ihr Lieben, das ist ein Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen, dass das Wort Gottes in seinem Leben ja Praxis wird, umgesetzt wird. Alles andere ist Selbstbetrug und eigentlich auch Selbstbelastung. Ein Kind schaut rein in das völlige Gesetz der Freiheit und da ist mehr als nur ein flüchtiger Blick in den Spiegel nötig, vielmehr ein aufmerksam prüfender Blick eines Kindes Gottes in diesen Spiegel. Und das griechische Wort für hineinschauen oder durchschauen lautet parakypsas. Und das bedeutet wörtlich sich niederbeugen, um etwas aus nächster Nähe zu betrachten. Und das müssen wir mit Gottes Wort machen. Wozu brauche ich einen Spiegel? Was ist das Ziel, wenn ich das Wort Gottes als Spiegel nehme, hineinschaue und es lese? Was passiert dann, wenn ich das dann umsetze? Schon mal, das steht in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist. So wie Manuel in den Spiegel geschaut hat und durch das Drehen an diesen Lichtschaltern sein Bild immer schwächer wurde und das seines Vaters immer deutlicher. Das ist die Wirkung, die Gottes Wort als Spiegel in unserem Leben erzielen möchte. Schöner werden vom Reinschauen, der aufmerksame, gründliche Blick und dann gekoppelt mit der Bereitschaft zu handeln, das ist der Schlüssel zu geistlicher Stärke und zunehmender Reife. Ein weiteres Bild dafür, wie Gottes Wort wirkt in unserem Leben, ist das Schwert. In Epheser Kapitel 6, in der Waffenrüstung Gottes, da hat uns Paulus dieses Bild auch wiedergegeben. Und da heißt es, Epheser 6, Vers 17, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Ja, es ist hier die Rede vom Nehmen. Es reicht nicht, dieses Schwert zu besitzen, sondern wir müssen es nehmen. Wir müssen es nehmen, anwenden. Versteht ihr diesen Begriff? Es geht nicht um etwas Passives, sondern um ein aktives Handeln. Und dann finden wir in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, diese Stelle, wo uns das Wort Gottes explizit so als das Schwert vorgestellt wird. Denn das Wort Gottes, steht hier Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wisst ihr, der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs zeigt uns viele Beispiele aus dem Alten Testament und er macht deutlich, dass wir in einer anderen Heilszeit leben als damals, in der Zeit der Gnade leben wir. Aber er zeigt uns auch so deutlich, dass Gott sich selbst nicht verändert hat. In seinen Prinzipien, in seinem Wesen, er ist derselbe Gott wie in der Zeit des Gesetzes. Es wird uns mit den alttestamentlichen Erzählungen mehr als nur historische Erzählung übermittelt, sondern in Bezug auf uns heute hat auch das Alte Testament eine besondere Relevanz. Und nun wird uns das Wort Gottes gleich einem Scharfrichter dargestellt, der mit einem zweischneidigen Schwert von durchdringender Gewalt in unser Leben scheinbar erbarmungslos hineinschlägt. Wow. Es handelt sich hier wohlgemerkt um eine Offensivwaffe, von der Gott Gebrauch macht und nicht ein Skalpell, mit welchem ein Chirurg ganz vorsichtig mal so ein Geschwür herausschneidet, um auch hier kein Nervlein zu verletzen. Ja? Okay. Aber Gott benutzt diese Waffe nicht mit der Absicht zu vernichten, sondern zu trennen, was hinderlich ist. Und manchmal, so sind wir Menschen, ich würde fast schon sagen, das ist etwas, was uns leider auch auszeichnet. Ja, dass wir diese Härte manchmal auch, ja, dass Gott gar nicht umhinkommt, diese Härte zu gebrauchen. Aber Gott benutzt diese Waffe, um zu trennen, was hinderlich ist. Der Chef meiner Frau, der ehemalige Chef, der Chirurg, sagte mal, man darf als Arzt keine Angst vor dem Schmerz der Patienten haben. Dann habe ich gedacht, ein bisschen mehr Respekt, aber davor wäre schon sinnvoll. Ja. Manchmal hat es auch mal wehgetan, wenn etwas weggeschnitten worden ist. Man will doch Patienten heilen. Und Gottes Wort ist noch schärfer. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es trifft den Menschen schonungslos in seinem Innersten. Dass er ein Gott der Gnade und der Liebe ist, ist Wahrheit. Aber das bedeutet nicht, dass er Sünde toleriert, sondern dass er uns davon heilen will, indem er sie schonungslos aufdeckt, um sie abzutrennen. Das Schwert des Wortes Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung der Herzen. Und es kann zwischen dem, was wirklich geistlich an uns ist und dem, was nur seelischen Ursprungs ist, dem, was sich nur auf Gefühlsebene abspielt oder eben natürlich ist, unterscheiden. Auch dann, wenn diese oftmals gegensätzlichen inneren Bereiche so eng miteinander verwoben sind wie Mark und Bein. Und unser Leben ist oft eine Gratwanderung zwischen Ambitionen echter geistlicher Art und ganz und gar menschlichen Motiven. Und da ist ein übernatürliches Instrument wie Gottes Wort nötig, um diese beiden Bereiche ganz klar voneinander zu unterscheiden, aufzudecken, was fleischlich ist und dies abzutrennen. Und das schafft nur das Wort Gottes in unserem Leben. Manchmal ist man auch überzeugt, bestimmte Dinge aus rein geistlichen Motiven heraus zu tun, während man im Grunde genauso fleischlich, vielleicht sogar treulos handelt, wie das Volk Israel, die in vielen Ritualen meinten, Gott einen Gefallen zu tun. Aufdecken, abtrennen, das schafft nur Gottes Wort. So wird aus einem scheinbar erbarmungslos einschlagenden Gott ein fürsorgender, heilender und reinigender Vater, der sich nichts sehnlicher wünscht, als seine Herrlichkeit durch unser Leben wiederzuspiegeln. Um uns dazu fähig zu machen, benutzt er auch mal ein zweischneidiges Schwert. Und dann haben wir das Wort Gottes noch in seiner Darstellung als der gute Same. Und da steht da finden wir diese Geschichte vom vierfachen Ackerfeld in Matthäus Kapitel 13, ab Vers 18 lese ich mal ein paar Verse vor. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei welchem es an den Weg gestreut war, also dieser gute Same. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, welcher das Wort hört und alsbald mit Freuden aufnimmt, aber er hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Trübsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er alsbald Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, welcher das Wort hört, aber die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, welcher das Wort hört und versteht. Der bringt auch dann Frucht, eine hundertfältig, eine sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Jesus vergleicht hier den Samen oder das Wort Gottes mit dem guten Samen, der ungeachtet der Bodenqualität ausgestreut wird. Wobei die Herzen der Menschen diese Bodenqualität ausmachen. Bedeutet, jeder hat die gleiche Chance, aus diesem guten Samen die beste Frucht hervorwachsen zu lassen. Du kannst dir jetzt einreden, was du möchtest. Du kannst sagen, na, hätte ich bessere Eltern gehabt, wäre das ganz anders gelaufen. Hätte ich bessere Kindheit gehabt, hätte ich einen anderen Mann gehabt, eine andere Frau gehabt, hätte ich gern, dann wäre vieles ganz anders gewesen, dann wäre vieles leichter gewesen in meinem Leben und ich könnte. Wir haben den gleichen Samen des Wortes Gottes in gleichbleibender Qualität. Es ist aber auch klar, dass die Mehrheit der Menschen das Wort Gottes, diesen guten Samen ablehnen oder geringschätzen. Er zeigt hier vier Reaktionen auf das Wort. Jemand hört Gottes Wort, versteht es aber nicht. Und wenn er sich nun damit zufrieden gibt, möglicherweise seine Ablehnung damit rechtfertigt, es nicht zu verstehen, ich verstehe das halt eben nicht, ja, dann kommt der Teufel und sagt zu ihm, ja, du hast es ja versucht, aber dann du siehst ja, du verstehst ja eh nichts. Also jetzt hast du ein reines Gewissen, hast alles getan, ja, und dann brauchst du das jetzt, kannst das getrost vergessen. Das war auf den Weg gesät. Und die beiden folgenden Ereignisse, die Saat, die keine Wurzeln hat, weil sie auf felsigem Boden fällt, und die Saat, die erstickt wird, weil sie unter Dornen fällt, das sind in Sorgen und Reichtum, die stehen für anfängliches Interesse, aber ohne echte Buße und Bekehrung. Die Saat auf felsigem Boden, das ist der Menschentyp, der das Wort Gottes hört, aber er ärgert sich, wenn Schwierigkeiten wegen seinem Interesse am Glauben aufkommen, ja, oder wenn vieles nicht so läuft in seinem Leben, wie er das von Gott erwartet, dass Gott das jetzt doch machen müsste, ja, und dann bleibt er weg. Und der gute Boden, auf dem der Same aufgeht, ist das Herz eines Menschen, der sich dauerhaft mit Gottes Wort auseinandersetzt, der es reifen lässt und wachsen lässt, dadurch, dass er es umsetzt. Dass die Erträge so unterschiedlich ausfallen, das liegt nicht an der Qualität des Saatgutes, sondern an der Bodenqualität, an der Qualität unseres Herzens. Und das Saatgut, Gottes Wort, ist immer gleichbleibend in seiner Qualität, für jeden Menschen gleichermaßen gültig, egal auf welcherlei Boden es fällt. Am Samen liegt es also nicht. Der Same des Wortes Gottes bringt aber nur auf gutem Boden Frucht. Das Wort Gottes bleibt als Same dargestellt. Es hat die Aufgabe, in einem offenen, bereiten Herzen aufzugehen, zu wachsen, Frucht zu bringen. Frucht bedeutet Veränderung, Wachstum, Vervielfältigung. Und Gottes Wort wirkt, wie wir gesehen haben, auf vielfältige Weise. Und ich bin glücklich, dass mir das Wort Gottes in meinem Leben nicht immer als Schwert begegnet, sondern auch mal als der gute Same. Manchmal auch als Hammer. Das ist auch ein Bild für Gottes Wort. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Es sind noch viel mehrere solche Bilder. Ich habe jetzt nur vier rausgegriffen, ja, aber manchmal auch als Hammer, wenn wir so ein bisschen sturköpfig sind und Gott uns aus lauter Liebe dann doch nicht hergeben möchte, loslassen möchte, dann geht er uns nach und dann ist so ein Hammer manchmal auch eine Option für ihn. Oder als ein Feuer, das nicht nur Ungläubige im Gericht vernichtet, sondern bei gläubigen Kindern Gottes den Zweck hat, zu läutern und letzten Endes aber auch zu einem brennenden Herzen für die Sache Gottes führen kann. Und ich denke da gerade an die Emmausjünger, die nach der Begegnung mit dem Herrn Jesus, als sie den Weg mit ihm gingen und er ihnen vieles erzählt hat, dann ein tolles Bekenntnis ablegen und sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift auftat? Und da gibt es sicherlich noch Ergänzungsmöglichkeiten, was die Wirkungsweise des Wortes Gottes in unserem Leben betrifft. Gottes Wort als Wahrheit, Spiegel, zweischneidiges Schwert und guter Same hier heute. Und lasst mich aber aus diesen genannten Punkten noch zum Schluss so ein Fazit ziehen. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Es geht hier um dich persönlich. Es geht nicht allein darum, ob du glaubst, dass Gottes Wort wahr ist, sondern um die Frage, ob diese Wahrheit dein Leben verändert, wenn sie dein Leben aufdeckt. Wenn diese Wahrheit sogar manche Lebenslügen aufdeckt, wie reagierst du? Wirst du dich der Wahrheit stellen? Wirst du dich von ihr verändern lassen? Gottes Wort ist ein Spiegel, der dir zeigt, wie du bist und wie du sein solltest. Was machst du, wenn du heute Morgen da hineinschaust und erkennst, dass Korrektur nötig ist? Wie reagierst du? Deine Reaktion ist eine entscheidende Voraussetzung, wenn es darum geht, die Herrlichkeit des Herrn wiederzuspiegeln und in sein Bild umgewandelt zu werden. Weißt du, Selbsterkenntnis führt zur Buße. Und diese führt erst dann zur Umgestaltung unseres Lebens. Dieser aufmerksame, gründliche Blick, gekoppelt mit der Bereitschaft zu handeln, ist der Schlüssel zu geistlicher Stärke und zu zunehmender Reife. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Er trennt Geistliches von Fleischliches in deinem Leben. Und das bedeutet, er stellt dich vielleicht heute Morgen vor eine Entscheidung. Vielleicht musst du nächste Woche eine Entscheidung treffen, ich weiß es nicht. Aber wenn dir das Wort Gottes eine Wahrheit aufdeckt in deinem Leben, dann reagiere drauf. Dann triff eine Entscheidung, triff die richtige Entscheidung. Entscheide weise. Ja oder nein. Aufhören oder weitermachen mit der Sünde und geistlicher Indifferenz? Im Glauben wachsen oder stehen bleiben? Triff heute deine Entscheidung und verschiebe diese Entscheidung nicht auf morgen, denn genau das will der Teufel erreichen. dass wenn du eine Erkenntnis bekommst, dass du sagst, ja, mach ich mal. Ist mal dran, auf jeden Fall. Mhm. Öffne dein Herz wie ein guter Boden für den Samen des Wortes Gottes. Wie singen wir in einem Lied, gib dem kleinen Senfkorn Raum und es wächst ein großer Baum. Und ich wünsche mir, dass uns das Wort Gottes brennend macht, so wie es die Emmaus-Jünger erlebt hatten. Brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift auftat. Amen.